Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Buch Stechmückensommer lesen wird. Das ist genau gestern im Knesebeck Verlag erschienen, in dessen Namen ich alle herzlich begrüße. Ich will auch gar nicht mehr sagen. Ich wünsche euch viel Spaß und übergebe an Frau Wilke.
Ja, danke schön. Ja, herzlich willkommen hier in Leipzig, der schönsten Messe überhaupt. Ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt. Wir haben auch eine tolle Buchmesse. Aber hier bin ich ehrlich viel, viel lieber. Ich habe euch heute Stechmückensommer mitgebracht, will auch gar nicht so lange vorreden, möchte euch nur einfach sagen, es geht um drei Personen, die ich zusammen in eine Situation gebracht habe, und sowas machen Schriftsteller ja wahnsinnig gern, in eine Situation, aus der sie nicht so einfach rauskommen. Und damit das für die drei so ein bisschen spannender wird, habe ich mir auch drei sehr verschiedene Figuren ausgedacht. Die erste, und das ist auch gleich meine Erzählerin, ist Madeleine. Madeleine ist 13 Jahre alt, sehr zu ihrem Leidwesen, sie wäre gerne schon ein bisschen älter. Madeleine ist 13 Jahre alt und wurde von ihren Eltern in ein Feriencamp nach Schweden geschickt. Die Eltern wollten mal alleine Urlaub machen, wollten sich mal so ein bisschen erholen, wollen ein bisschen was anderes sehen. Die machen eine große Japan-Rundreise und Madeleine muss alleine nach Schweden. Das hat noch einen anderen Grund. Madeleine hat im Jahr davor ein kleines Geschwisterchen verloren. Die Mama von Madeleine war schwanger und das Baby ist leider schon im Bauch gestorben. Das ist nicht so eine schöne Geschichte gewesen. Und die Eltern sagen, wir brauchen einfach mal ein bisschen Abstand. Geh du mal nach Schweden und lern andere Kinder kennen. Der zweite in der Gruppe, den ihr später kennenlernen werdet, ist Julian. Julian ist schon 15. Was an Julian so ein bisschen anders und besonders ist, werdet ihr im Laufe der Lesung erfahren. Und der dritte ist Vincent. Vincent ist tatsächlich schon 16. Aber wir fangen mal an mit Madeleine. Eine Made ist weiß, langweilig und dick. Und sie nennen mich Made. Mir ist das egal. Sie können mich nennen, wie sie wollen. Ich höre sowieso nicht hin. Eigentlich heiße ich Madeleine. Ich bin fast 14. Svenja hat mich in die Gruppe der 12- und 13-Jährigen gesteckt. Fast 14 ist noch nicht 14, hat sie gesagt. Damit war für sie das Thema erledigt. Svenja ist schon 23 und eine von denen, die hier das Sagen haben. Teamleiter steht auf ihrem T-Shirt. Sie war nicht mit uns auf der Fähre, sondern hat im Ferienlager auf die Gruppe gewartet. Jetzt wohne ich also wegen Svenja mit denen zusammen, die auch noch nicht 14 sind. Sie heißen Tamara, Birte und Lara. Tamara und Birte sind 13, Lara ist erst 12. Ich muss mir eine Hütte mit einer 12-Jährigen teilen. Gestern habe ich gesehen, wie Lara zwei Barbies aus ihrem Rucksack geholt und unter ihrem Kopfkissen versteckt hat. Ich habe nur die Augen verdreht und bin nach draußen gegangen. Wenn ich schon 14 wäre, hätte ich in einer Hütte mit Jenny, Caroline und Yuma wohnen können. Die sind 14 und 15, Yuma ist sogar schon fast 16. Yuma hat als einzige einen festen Freund. Nicht hier im Camp natürlich, sondern zu Hause. Jason heißt der. Und Yuma redet die ganze Zeit nur von ihm. Wie sehr sie ihn vermisst, wie toll er küsst, dass sie sich die ewige Liebe geschworen haben und dass seine Eltern überhaupt nichts dagegen haben, wenn sie bei ihm übernachtet. Sie redet und redet. Jason hier, Jason da. Und dabei pustet sie die ganze Zeit eine ihrer blonden Haarsträhnen aus dem Gesicht und spielt mit so einer durchgebrochenen halben Münze, die sie in einer dünnen Kette um den Hals hängen hat. Das Zeichen der Liebe, sagt Yuma. Die andere Hälfte hängt um Jasons Hals und erinnert ihn immer daran, dass sie seine Freundin ist. Wenn ich irgendwann mal einen Freund habe, dann nur, wenn er sich auch ohne Anhänger an mich erinnert. Was soll ich denn mit einem, der mich vergisst, nur weil er keine halbe Münze am Hals hängen hat? Yuma sagt, Jason ist schon ihr dritter Freund. Ich frage mich, ob sie jedes Mal so eine durchgebrochene Münze gekauft hat. Die gibt es nämlich nur im Doppelpack. Extra für Verliebte, sagt Yuma. Dann hat sie jetzt vermutlich schon drei halbe Münzen zu Hause. Jenny, Caroline und Yuma sitzen zusammen im Gras. Ich sitze neben ihnen auf einem von diesen dicken Steinen und versuche zu lesen. Obwohl ich sie fast berühren kann, sehen sie mich nicht. Für sie bin ich Made. Und eine Made auf einem hellen Stein ist unsichtbar. Ich starre in meinem Buch, versuche mich auf den Text zu konzentrieren. Chick ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich habe es schon 3-mal gelesen. Ich habe gehört, dass der Autor sich umgebracht hat, weil er sehr krank war. Er konnte nicht mehr richtig denken, weil die Krankheit in seinem Kopf war. Und bevor er gar nicht mehr denken konnte, hat er sich lieber erschossen. Ich stelle mir vor, dass sein Kopf so war wie die Wand vor meinem Zimmer. Eine Wand rund um ihn herum. Nur eben noch viel dichter. Und dass all seine Gedanken einfach nicht mehr nach draußen kommen konnten. Und dann wurde es enger und enger in seinem Kopf. Wollen wir eine rauchen? Yuma zieht ein ganz zerknautschtes Päckchen Zigaretten aus der Jeans. Caroline starrt sie mit großen Augen an. Wo denn? Fragt Jenny. Sie fragt das ganz ruhig, so als ob Rauchen für sie das Normalste von der Welt sei. Drüben im Birkenwäldchen. Yuma nickt mit dem Kopf rüber zum See. Gib gleich Essen, Caroline zeigt auf die Hütten. Mario schleppt gerade einen riesigen, dampfenden Topf zu der Tischgruppe, die draußen vor den Hütten steht. Heute haben die Jungs Tischdienst. Dann nach dem Essen. Yuma steht auf, stopft die Zigaretten zurück in die Hosentasche. Aber Klappe halten, okay? Sie klopft sich das Gras von den Jeans und versetzt mir einen Stoß. Du auch, Made, kapiert? Ich bin wohl doch nicht ganz unsichtbar. Am nächsten Tag wird die Feriengruppe, in der Made sich befindet, zu einem Bergwerk mitten in Schweden fahren. Dieses Bergwerk will die Gruppe besichtigen und es wird vorher ausgehandelt, die eine Hälfte fährt mit dem VW-Bus zu dem Bergwerk, die andere Hälfte der Gruppe wandert. Made sichert sich ganz schnell einen Platz in dem VW-Bus, denn Wandern ist so ziemlich das Letzte, was ihr mit ihrem Übergewicht Spaß macht. Auf dem Rückweg soll dann die andere Gruppe wandern und die anderen, die vorher gelaufen sind, die dürfen dann fahren. Als die Gruppe im Bergwerk unterwegs ist, schlurft Made immer sehr gelangweilt hinterher. Es ist ihr zu eng in diesem Bergwerk, es ist ihr zu warm, ihre Jeans kneift, sie fängt an zu schwitzen und sie sagt sich, die merken da vorne sowieso nicht, ob ich dabei bin oder nicht. Für die bin ich doch die ganze Zeit unsichtbar. Also lässt sie sich immer weiter zurückfallen und irgendwann schleicht sie sich aus dem Bergwerk wieder raus, holt sich an dem Kiosk draußen die Schlüssel und versteckt sich im Auto. Sie legt sich hinten auf die letzte Bank, denkt sich, wenn ich im Auto bin, kann ich auch wieder mit zurückfahren und legt sich ein bisschen schlafen, bis die anderen kommen. Wird kurz wach, schläft weiter. Ich rolle mich wieder ein. Lasst mich noch ein bisschen schlafen, nur ein paar Minuten noch. Das gleichmäßige Brummen beruhigt mich wieder, lullt mich ein, ich werde federleicht, gleite zurück in meinen Traum. Das Brummen wird lauter, immer lauter, dann falle ich fast von der Bank und dann bin ich hellwach. 3 Sekunden später sitze ich kerzengerade im Bus. Im Bus. Wir fahren. Wieso fahren wir denn schon? Habe ich so lange geschlafen? Ich brauche einen Moment, um meine Gedanken zu sortieren, um wieder aufzutauchen aus meinem Traum. Taste nach meiner Brille, finde sie, setze sie auf. Will mit eigenen Augen sehen, was ich doch sowieso schon weiß. Ich bin in einem Bus, Marke VW, 9 Sitzplätze. Draußen sind Bäume, Bäume, die vorüberziehen. Mein erster Gedanke, prima, wir fahren. Tatsächlich, also muss ich nicht mit den anderen zurücklaufen. Mein zweiter Gedanke, welche anderen? Hier sind keine anderen. Wo sind die überhaupt? Und wenn sie nicht im Bus sind, warum sind wir dann schon unterwegs? Und wer fährt überhaupt den Bus? Und dann sehe ich den Jungen. Das heißt, eigentlich sehe ich nur seine Haare. Rote und grüne. Ampelfarben. Rot und grün. Irokese. Wie die Borsten eines Besens ragen sie hinter dem Fahrersitz hervor. Eine richtige Punkerfrisur. Darunter ein dünner, schlaksiger Typ. Schwarze Lederjacke. Der rechte Jackenärmel ist mit Sicherheitsnadeln angeheftet. Um das schmale Handgelenk ein Armband mit Nieten. So einer. Mehr kann ich von hier nicht erkennen. Nur, dass er noch ziemlich jung sein muss. Erwachsen ist der nicht. Aber sitzt da auf dem Fahrersitz und steuert den Bus, als ob es seiner wäre. Ich ziehe mich nach vorn, beuge mich über die Rückenlehne und brülle ihm ins Ohr. Sag mal, spinnst du? tausend Fragen habe ich im Kopf. Wer ist das? Was hat er hier zu suchen? Wo kommt er auf einmal her? Spricht er überhaupt Deutsch? Wohin fahren wir? Wie alt ist er eigentlich? Darf der überhaupt schon fahren? Aber alles, was in diesem Moment aus meinem Mund kommt, ist, sag mal, spinnst du? Der Typ zuckt nicht mal zusammen, guckt auch nicht hoch oder so, hält einfach weiter beide Hände fest am Lenkrad, die Augen stur geradeaus auf die Straße gerichtet. Kommt drauf an. Was? Du hast mich gefragt, ob ich spinne? Und ich sage, kommt drauf an. Da fällt's mir auf, Deutsch. Er hat Deutsch gesprochen, kein Schwedisch. Er versteht mich also, wenigstens das. Jetzt wirft er mir einen kurzen Blick zu. Neben seiner Augenbraue sehe ich einen kleinen Ring, ein Piercing. Worauf? Ich lasse mich wieder zurück auf meinen Sitz fallen. Schon wieder die falsche Frage. Auf die Perspektive. Perspektive? Wie redet der denn? Die Gedanken in meinem Kopf überschlagen sich. Aus dem Camp ist er nicht, aber woher dann? Auf dem Parkplatz vor dem Bergwerk war doch weit und breit niemand zu sehen. Ein Moment lang fühle ich mich, als hätte ich am Bahnhof den falschen Bus genommen und keine Ahnung, wie die Endstation heißt. Falscher Bus. Kann das sein? Bin ich im falschen Bus? Aber auf dem Parkplatz stand doch nur ein Bus, der von Mario, leuchtend rot. Ich hatte mir am Kiosk die Schlüssel geholt, war eingestiegen und hatte die Schlüssel auf den Beifahrersitz geworfen. Danach war ich eingeschlafen. Schlüssel. Beifahrersitz. Ich mache die Augen zu. Vielleicht gehört das ja doch noch zum Traum. Ich öffne die Augen wieder. Der Junge ist immer noch da. Ich muss aus diesem verdammten Bus raus, jetzt sofort. Ich kann keine Sekunde länger hier drin bleiben. Was, wenn die anderen zurückkommen und der Bus ist nicht mehr da? Einen Moment stolpere ich über den Gedanken. Die anderen kommen aus dem Bergwerk und sehen sofort, der Bus ist nicht da. Große Aufregung, die Schlüssel sind auch weg. Mario wird vermutlich die Polizei anrufen. Jetzt müssen alle zurück zum Camp laufen. Erst viel später wird wahrscheinlich jemand fragen, wo ist eigentlich Made? Oder hat einer von euch Made gesehen? Komisch, aber das denke ich wirklich. Ein verschwundener Bus fällt viel mehr auf als ein verschwundenes Mädchen. Ich male mir aus, wie meine Eltern aus Japan zurückkommen und die Polizei vor der Tür auf sie wartet und ihnen sagt, dass ihre Tochter leider in Schweden entführt wurde und spurlos verschwunden ist. Mein Bild wird in allen Nachrichten und Zeitungen gezeigt werden. Andere Eltern werden ihre Kinder beim Abendessen fragen, kennst du die nicht? Und die Kinder werden nicken und sagen, das ist doch die Vette aus der Parallelklasse. Wer entführt denn so eine? Halt an! Los, halt sofort an! Keine Reaktion. Hey, bist du taub oder was? Ich beuge mich wieder über die Rückenlehne nach vorne. Halt endlich an! Schweigen. Du sollst den Bus anhalten, bitte! Jetzt klingt meine Stimme ganz piepsig, kein bisschen selbstbewusst. Bloß nicht heulen, ruhig bleiben. Meine Augen brennen, nicht heulen ist ziemlich schwierig, wenn man voller Angst und Panik ist und überhaupt keine Ahnung hat, was man jetzt machen soll. Ich nehme die Brille ab und wische mir über das Gesicht. Als ich die Brille wieder aufsetze, bemerke ich wieder seinen Blick im Rückspiegel. Der soll nicht dauernd in den Spiegel gucken, der soll nach vorne auf die Straße gucken. Sind die sehr stark? Was? Deine Brille, die Gläser, sind die sehr stark? Warum fragt er das? Was geht es ihn an, wie stark oder schwach meine Brillengläser sind? Geht so. Ich drehe den Kopf zur Seite, gucke aus dem Fenster. Mein Opa hatte auch eine Brille mit so runden Gläsern. Sein Opa. Ich bin so überrascht, dass ich für einen kurzen Moment vergesse, wo ich bin. Sogar meine Angst vergesse ich. Die Brillengläser von meinem Opa waren ziemlich stark. Ganz kleine Augen hat er hinter der Brille gehabt. Und er hat sie nie abgenommen, nie. Ich habe meinen Opa nie ohne seine Brille gesehen. Und als er dann im Sarg lag, er greift wieder zum Schalthebel, schaltet, schluckt irgendwas Unsichtbares runter. Als er da im Sarg lag, da habe ich ihn gar nicht gleich erkannt. Ganz fremd hat er ausgesehen, anders ohne seine Brille. Er zieht die Nase hoch, konzentriert sich wieder auf die Straße und mir fällt nichts ein, das ich jetzt sagen könnte. Ich bücke mich, sammle meine Wanderschuhe aus dem Fußraum und schleudere sie nach vorn. Meinen Anorak werfe ich hinterher. Dann wuchte ich meinen Körper über die Rückenlehne. Ich schaffe es erst im zweiten Anlauf. Der Junge auf dem Fahrersitz verzieht keine Miene, als ich mich wie ein Sack neben ihm auf die Bank fallen lasse. Hallo? Schweigen. Wohin fahren wir überhaupt? Keine Antwort. Anstatt zu antworten, kaut der auf seiner Unterlippe rum. Jetzt wird mir doch wieder mulmig. Vielleicht ist er ein Psychopath oder so. Vielleicht ist er irgendwo abgehauen, hat was angestellt. Der Gedanke bleibt hängen. Und jetzt ist er auf der Flucht. Eine Stimme in meinem Kopf sagt mir, dass ich aufhören soll, rumzuspinnen. Einer auf der Flucht klaut ja wohl kaum einen feuerroten VW-Bus. Auffälliger geht's ja nicht. Also, keine Flucht. Aber was dann? Zum Nordkap. Wohin? Mir ist klar, dass ich gerade nicht besonders intelligent klinge. Aber ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich sonst reagieren soll. Es gibt diese Situationen im Leben, da knallt man aus vollem Lauf gegen eine Wand. Und plötzlich ist alles ganz anders, als man es eigentlich kennt oder geplant hat. Und keiner ist da, der einem sagt, wie man jetzt über diese Wand drüber oder um sie herumkommen soll. Wenn ein kleiner Bruder nicht auf die Welt kommen will, sondern einfach stirbt, dann ist das so eine Wand. Oder wenn die Leute im Supermarkt fragen, na, ist euer Baby jetzt da? Wie fühlt man sich denn so als große Schwester? Und später, wenn dann alle Bescheid wissen und einem diese mitleidigen Blicke hinterher schicken. Oder wenn die halbe Klasse dich Seekuh nennt und am Boden liegt vor Lachen und nicht mal dein Lehrer dich verteidigt. Dann steht man vor so einer Wand und weiß nicht weiter. Oder wenn man im falschen VW-Bus sitzt, aus dem man nicht aussteigen kann und der Junge am Steuer dir sagt, dass er zum Nordkap fahren will. Der Junge heißt Juli, habe ich ja schon verraten. Julian, Made darf ihn Juli nennen. Und die beiden streiten sich noch eine Weile ziemlich heftig. Dann schmeißt der Juli die Made aus dem Bus. Hat aber irgendwann schlechtes Gewissen, mitten in Schweden ein Mädchen aus dem Bus zu schmeißen. Ist nicht so ganz die feine Art. Er fährt also zurück und sammelt sie wieder ein. Juli will unbedingt zum Nordkap, weil sein verstorbener Opa mit ihm zum Nordkap wollte. Und er hat sich das ganz fest in den Kopf gesetzt, auch wenn das durch Schweden nicht so eine schlaue Idee ist, denn es sind ein paar tausend Kilometer zum Nordkap. Er will dahin. Die beiden vertragen sich dann irgendwann so halbwegs und Madeleine, die ja eigentlich auch nicht zurück ins Camp will, wo sie sowieso nur gemobbt wird, sagt dann, okay, ich komme mit, aber hinterher bringst du mich zurück. Aber wie das so ist, die beiden haben irgendwann kein Benzin mehr. Made sagt, ich habe da mein Lieblingsbuch, Chick, ich weiß, wie wir das machen. Da braucht man so einen Schlauch und dann brauchen wir Autos und dann kann man von dem einen Auto in das andere das Benzin so absaugen. Blöderweise stehen mitten in Schweden und da, wo die so lang fahren, die können ja nicht über die Autobahn fahren, da werden sie sofort eingefangen. Da, wo die so lang fahren, stehen nicht so furchtbar viele Autos rum, die man anzapfen könnte. Juli hat eine bessere Idee, da sagt, an jedem See gibt es so ein paar Wildcamper. Wir suchen uns so einen kleinen wilden Campingplatz, schleichen uns an und klauen uns ein bisschen Geld aus dem Zelt und suchen uns dann eine Tankstelle in einem kleinen Ort. Das machen die beiden. Die parken den Bus irgendwo im Gestrüpp, schleichen sich zu dem Camping, zu einem Zelt. Juli sagt, wenn ich das Geld habe, müssen wir ganz schnell zurück zum Bus laufen und abhauen, bevor wir erwischt werden. Ich hab's, sagt er nur, klopft auf seine Jackentasche und zieht mich hoch. Meine Beine fühlen sich an wie Gummi. Aber Juli zieht mich weiter und läuft zurück zum Bus. Ich beeile mich, mit ihm Schritt zu halten. Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich ihm die ganze Zeit sagen wollte. Dass nämlich abhauen und schnell und ich überhaupt nicht zusammenpassen. Ich bin noch nie schnell irgendwo abgehauen. Und beim Fangenspielen früher sollte ich immer der Fänger sein, weil die anderen es viel lustiger fanden, mir dabei zuzusehen, wie ich mit hochrotem Kopf hinter ihnen herhechle, als sich wirklich fangen zu lassen. Ich versuche, hinter Juli herzuhumpeln und nehme mir vor, nachher endlich diese engen Jeans auszuziehen. Nachher. Plötzlich wird mir bewusst, dass es ein Nachher geben wird, dass ich wieder anfangen kann zu atmen, dass mein Herz wieder langsamer schlagen darf, dass ich die Augen wieder aufmachen kann und dass wir es mit ein bisschen Glück vielleicht doch noch zum Nordkap schaffen. Ein paar Meter noch und dann sehe ich den Bus. Rot leuchtet er durch die Blätter. Rot und fröhlich. Ich gucke zu Juli rüber, sehe, dass er das Gleiche denkt wie ich. Das Grinsen ist zurück in seinem Gesicht. Er nickt, hält mir die rechte Hand entgegen. High five, sagt er. Und ich klatsche ihn ab und fühle mich älter, mutiger, stärker als je zuvor. Gar nicht mehr wie 13, viel mehr wie 14. Und Svenja mit ihrem ewigen fast 14 ist noch nicht 14 Gerede. Kann mir mal den Buckel runterrutschen. Es gibt Momente, Da kann man alles sein. 13 und 14 und 101 und alles gleichzeitig. Und nichts kann dir mehr passieren in diesen Momenten, weil einem das Glück auf der Straße liegt, wenn man alles ist. Wir steigen ein. Juli steckt den Schlüssel ins Zündschloss, startet den Motor, fährt los. Ich mache wieder den Knopf von der Jeans auf. Inzwischen ist es mir egal, ob Juli das sieht oder nicht. Wenn man sich stark fühlt, ist alles egal. Der Bus rumpelt zurück vom Weg auf die Straße. Juli beschleunigt ein bisschen, aber nicht zu viel. Wir müssen ja noch eine Tanke finden. Aber die finden wir jetzt auch bald, da bin ich mir sicher. Ich habe nicht alles genommen, sagt er und drückt mir einen Stapel bunter Geldscheine in die Hand. Schwedische Kronen. Nur so viel, dass wir tanken können. Aber du hast das Geld geklaut. Klauen darf man nicht. Die Stimme kommt von hinten. Juli macht eine Vollbremsung. Ich rutsche fast vom Sitz und stoße mir den Kopf an. Dann drehen wir uns beide um. Auf der hintersten Bank sitzt einer und grinst von einem Ohr bis zum anderen. Kein Erwachsener, ein Jugendlicher, ein Junge, älter als wir, vielleicht auch nicht, schwer zu sagen. Und dann wiederholt er es nochmal. Vielleicht denkt er, wir hätten es nicht gehört. Klauen darf man nicht. Aber ich weiß, wo eine Tankstelle ist. Mit großen Augen strahlt er uns an. Überhaupt ist alles an ihm sehr groß. Seine Augen, sein Kopf, sein Nacken, seine Hände, von denen er jetzt eine hochhebt und in irgendeine Richtung zeigt. Sein Mund steht ein bisschen offen und ich kann die Spitze seiner Zunge sehen. Wo kommt der denn auf einmal her? Juli senkt seine Stimme zu einem Flüstern und starrt mich völlig entgeistert an. Aber ich bin genauso ratlos wie der. Hast du den Bus denn nicht abgeschlossen? Er schüttelt den Kopf. Ich wollte doch, dass wir so schnell wie möglich abhauen können, wenn etwas schief geht. Wenn etwas schief geht. Wir sind beim Klauen erwischt worden. Der uns erwischt hat, sitzt auch noch dick und breit hinter uns. Gründlicher kann ja wohl kaum etwas schief gehen. Und jetzt? Mach einen Vorschlag, knurrt Juli. Erstmal von der Hauptstraße runter? Ich zeig nach vorn. Inzwischen sind meine Augen darin geübt, die Einmündungen von Nebenstraßen und Waldwegen schon aus der Ferne zu erkennen. Okay, Juli steht ganz offensichtlich total unter Schock. Wie in Zeitlupe legt er einen Gang ein und gibt Gas. Im Schritttempo fährt er zu der Stelle, die ich ihm gezeigt habe, und biegt ab. Einige Meter später hält er wieder an. Okay, sagt er nochmal. Und dann, ey, Riesenbaby, Endstation, du kannst jetzt aussteigen. Ich bin kein Riesenbaby, kommt es von hinten. Ich bin überhaupt kein Baby mehr. Ich heiße Vincent und bin 16 Jahre alt. Wenn das hier eine Meisterschaft im Synchronschwimmen oder so wäre, würden Juli und ich garantiert einen ersten Platz machen. Wieder absolut gleichzeitig drehen wir unsere Köpfe nach hinten. Was? Ja, da guckst du, gell? Sagt der, von dem wir jetzt wissen, dass er Vincent heißt, und strahlt Juli aus vollem Herzen an. Du bist also Vincent. Juli ist völlig von der Rolle. Sag ihm, dass er aussteigen soll, zischt er mich an. Und wie soll ich das bitte schön machen? Vincent beobachtet uns gespannt, ohne dabei ein einziges Mal zu blinzeln. Dann wendet er sich wieder an Juli. Du bist eine zu früh rausgefahren. Es sind zwei Abzweigungen bis zur Tankstelle. Du musst bis zwei zählen, nicht nur bis eins. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Juli gleich platzt. Aber Juli bleibt ganz ruhig. Okay, sagt er wieder. Diesmal zieht er das O so in die Länge, dass es fast ein bisschen erstaunt klingt. Mehr so wie, oh. Dann atmet er ganz tief ein und wieder aus. Und dann noch einmal, okay. Juli öffnet die Fahrertür und steigt aus. Vincent verfolgt gespannt jede seiner Bewegungen. Juli geht vorne um den Bus herum, geht an der Beifahrertür vorbei. Ich beobachte ihn ebenfalls, aber er vermeidet jeden Blickkontakt mit mir. Dann zieht er die Schiebetür mit einem kräftigen Ruck auf. Ich zucke zusammen. Vincent verzieht keine Miene. Juli steht da in der offenen Tür, eine Hand noch am Griff, mit der anderen fasst er ins Wageninnere. Aussteigen! Hast du nicht gehört? Endstation! Los, raus hier! Er greift nach Vincent, erwischt ihn am Ärmel seines Sweatshirts und fängt an ihm zu ziehen und zu zerren. Vincent bewegt sich keinen Millimeter. Das ist die falsche Ausfahrt, sagt er nur. Du musst zur zweiten Ausfahrt fahren. Eins, zwei. Er zeigt mit zwei Fingern, was er meint. Und da rastet Juli aus. Steig endlich aus! Schlägt mit der flachen Hand aufs Autodach. Hau doch ab! Wir brauchen dich nicht! Du hast hier nichts zu suchen! Greift wieder ins Innere, zerrt, schiebt, stemmt sich gegen den Bus, um mehr Kraft zu haben. Blödes Riesenbaby! Beweg deinen fetten Arsch endlich heraus! An dieser Stelle zucke ich zusammen. Wenn du jetzt nicht aussteigst, dann werde ich... Und Juli fängt an, alles aufzuzählen, was er dann wird, während Vincent sich immer noch nicht bewegt, sondern ihn nur weiter erstaunt anstarrt. Nur das Lächeln ist verschwunden. Jetzt beobachtet Vincent Juli mit zusammengezogenen Augenbrauen, was dazu führt, dass seine Augen sich noch mehr zu Schlitzen verengen, als sie es ohnehin schon tun. Juli, bitte, versuche ich ihn zu stoppen. Aber Juli ist nicht zu stoppen. Du steigst, jetzt, sofort, ausbrüllt er und greift wieder nach dem Ärmel von Vincents Sweatshirt. Plötzlich reißt Vincent die Arme nach oben, ballt seine Hände zu Fäusten und drückt sie sich rechts und links auf die Ohren. Dann presst er die Augen zu und stammelt immer wieder nur den gleichen Satz. Du darfst nicht schreien, du darfst nicht schreien, du darfst nicht schreien. Ich halte das nicht länger aus. Öffne die Beifahrertür, klettere aus dem Bus, gehe zu Juli und lege ihm die Hand auf den Arm. Bitte, Juli, warte doch mal. Du machst ihm doch Angst. Du hast doch gesehen, was mit ihm los ist, oder? Juli schüttelt meine Hand ab und denkt gar nicht daran, sich zu beruhigen. Was mit ihm los ist? Der sitzt im falschen Film. Das ist los. Der soll endlich aussteigen und zu Mami und Papi zurücklaufen, damit wir weiterfahren können. Nein! Vincent klingt jetzt wirklich ganz weinerlich. Ich will nicht zurück, ich will auch Bus fahren, bitte. Jetzt beugt Juli sich ins Innere und versucht, Vincent mit beiden Händen gleichzeitig zu packen. Vergiss es. Und jetzt komm da endlich raus, du verdammter blöder Mongo, brüllt er. Ich sehe, wie Vincent zusammenzuckt. Sein ganzer, riesiger, massiger Körper zieht sich bei Julis Schimpftirade zu einem einzigen großen Krampf zusammen. Dann zieht er geräuschvoll die Nase hoch, öffnet die Augen und starrt Juli feindselig an. Ich bin kein Mongo, sagt er und schüttelt heftig den Kopf. Niemand darf Mongo zu mir sagen. Du Leuchtkäfer. Jetzt fängt Vincent an zu stottern. Bitte, Juli, versuche ich es noch einmal. Über den Leuchtkäfer muss ich grinsen. Wenn du Mongo zu mir sagst, dann verrate ich dir nicht, wo die Tankstelle ist. Vincent hat seine Stimme wieder im Griff, weil Mongo ein böses Wort ist, ein Schimpfwort. Und Schimpfwörter darf man nicht sagen. Juli stöhnt auf. Dann schlägt er noch einmal wütend mit der flachen Hand auf den Bus, knallt die Schiebetür wieder zu, dreht sich um und läuft ein Stück in den Wald. Vincent starrt ihm völlig verstört hinterher. Behutsam öffne ich die Schiebetür wieder. Hier ist keine Tankstelle, erklärt er mir und schüttelt dabei die ganze Zeit den Kopf. Da kann er lange suchen. Made überredet den Juli dann doch, den Vincent doch erstmal zeigen zu lassen, wo die Tankstelle ist. Und danach könnten sie ihn ja immer noch irgendwie loswerden, ist so ihre Idee. Und Vincent führt sie auch so ein bisschen durch den Wald. Und dann sehe ich sie. Zwei einsame, verlassene Zapfsäulen mitten in der Pampa. Sie stehen unter einem Dach, das nicht so aussieht, als könne es einen richtigen Regen noch abhalten. Das Dach wird von zwei Betonpfeilern getragen und an einem hängt ein Automat, auf den zeigt Vincent jetzt und sagt, da musst du bezahlen. Seine Stimme ist ein bisschen verwaschen, alles, was er von sich gibt, klingt ein bisschen nuschelig, also so sagt er mehr, da musst du bezahlen. Aber Juli ist schon draußen und studiert den Automaten mit einem Bündel Geldscheine in der Hand. Kapierst du, wie das geht? Juli beugt sich durch das offene Fenster zu mir ins Innere. Keine Ahnung. Musst du mal Vincent fragen, der weiß das vielleicht. Vincent nickt und strahlt über das ganze Gesicht. Klar weiß ich das. Dann klettert er umständlich aus dem Bus, geht mit breiten Cowboy-Schritten zu dem Automaten, nimmt Juli die Geldscheine aus der Hand, gib mal her, stopft irgendwo was rein, drückt irgendwo drauf rum, drückt nochmal, dann tritt er gegen die Betonsäule. Nervös guckt Juli ihm dabei zu. Stimmt was nicht? Alles klaro. Vincent hebt wieder den Daumen hoch, zeigt auf eine der Zapfsäulen. Kannst tanken. Dann stopft er Juli das restliche Geld wieder in die Hand und klettert zufrieden zurück in den Bus. Juli muss noch ein paar Meter vor- und zurückruckeln, bis er den Bus endlich so neben der Zapfsäule stehen hat, dass er den Schlauch auch in die Tanköffnung kriegt. Aber dann funktioniert es. Und auch wenn es so aussieht, als habe hier seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kein Mensch mehr getankt, pummelt die Zapfsäule los und wir hören das Benzin in den Tank gluckern. Ich strahle erst Vincent an, dann Juli, dann halte ich Vincent die Hand hin. High five! Und Vincent klatscht ab, beugt sich über die Rückenlehne und schreit aus der Fahrertür zu Juli. Hast du nicht gewusst, dass ich tanken kann, gell? Hast du nicht gewusst, Leuchtkäfer? Dann sagt Vincent, dass er jetzt auch mal vorne sitzen will. Und weil ja vorne eigentlich 3 Sitzplätze sind, sagt Juli, dann komm halt vor. Und Vincent wuchtet seinen riesigen Körper über die Lehne nach vorne und quetscht sich zwischen uns. Ich fasse auch nichts an, verspricht er und drückt probehalber doch noch schnell auf den Knopf vom Radio. Wenn du mal musst, dann sag einfach Bescheid, ja? Wird gemacht, Leuchtkäfer. Ich lehne meinen Kopf wieder an die Scheibe und schaue aus dem Fenster, damit Juli nicht sieht, wie sehr ich grinsen muss bei diesem Namen. Leuchtkäfer passt großartig zu dem Jungen mit den roten und grünen Haaren, finde ich. Haben deine Eltern dir nie erklärt, dass du nicht zu fremden Leuten ins Auto steigen darfst, will Juli wissen. Doch, Vincent nickt. Und wieso tust du es dann trotzdem? Du bist doch nicht fremd. Er strahlt uns an und dann tätschelt er Julis Knie. Juli schiebt Vincents Hand von seinem Knie runter und guckt so hilfesuchend zu mir rüber, dass ich lachen muss. Und plötzlich blubbern das Lachen und die Fröhlichkeit durch mich durch wie Blubberblasen im Mineralwasser. Und für einen Moment wünsche ich mir, dass es immer so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Dankeschön. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.